Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 50 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und? Ja, heute kommt der zweite Teil des Gesprächs mit Dr. Aldo Legnaro, dem Sozialwissenschaftler. Der zweite Teil von dem Gespräch, was ich eben in der letzten Episode gesendet habe. Es wird interessant werden. Ich werde gleich dann noch ein bisschen zum Inhalt sagen, was euch da erwartet. Darüber hinaus werde ich nochmal einen kurzen Einspieler vorher machen aus einer Rede der Ministerin für Gesundheit und Jugendfamilie, glaube ich, war das, Käthe Strobel von der SPD, die 1970 im Bundestag, als es um den Antrag zur Einrichtung der Psychiatrie-Enquete ging, eine Rede gehalten hat, unter anderem, ich habe da auch schon mal von anderen Abgeordneten einige Beiträge gebracht, aber in diesen kleinen Ausschnitt, den ich heute von der damaligen Ministerin hier präsentieren möchte, ist hochaktuell. Hört mal rein.
Meine Damen und Herren, das Wort hat jetzt die Frau Bundesminister für das Gesundheitswesen. Sie haben das Wort.
Nun haben Sie gesagt, Herr Picard, dass es leider keine Übersicht in der Bundesrepublik gibt im Verhältnis zu anderen Staaten und dies als einen besonderen Mangel betont. Wir müssen ja immer wieder feststellen, wir haben in der Bundesrepublik keine Krankheitsstatistik. Wir haben ganz große, das wissen Sie, Herr Jungmann und Herr Martin und Herr Schmidt als Ärzte besonders, wir haben ganz große Schwierigkeiten, wenn wir irgendwo auch nur in die Nähe einer Meldepflicht kommen. Wollen wir lediglich eine Anstaltsstatistik? Es gibt auch nicht unerhebliche und gewichtige Argumente gegen eine Meldepflicht, weil wir sie bei anderen Krankheiten auch nicht haben. Und ich meine immer, dass uns allen daran gelegen sein muss, dass die psychisch Kranken nicht besondere Kranke sind, sondern Kranke wie die physisch Kranken auch. Nur dann werden wir nämlich diesen Wandel in der Öffentlichkeit erreichen.
Ja, soweit die Ministerin, die damalige Ministerin. Ja, was soll ich dazu sagen? Das spricht für sich, dass wir heute immer noch mit diesem Thema zugange sind oder es wieder gefordert wird. Euch mitteilen möchte ich noch, dass ich nächste Woche, Montag, Dienstag, auf einer Tagung in Leipzig bin. Die Tagung heißt 50 Jahre Psychiatrie-Enquete, Geschichte erinnern, Gegenwart und Zukunft gemeinsam gestalten, das Kontaktgespräch Psychiatrie und die Stadt Leipzig veranstaltet diese Tagung. Ich bin schon ganz gespannt, es sind interessante Themen dort platziert. Ich werde auch von dort einiges aufnehmen und in den nächsten Episoden hier dieses Podcasts auch berichten. So, jetzt aber zum Inhalt des zweiten Teils des Gesprächs mit Aldo Legnaro. In dem zweiten Teil unseres Gesprächs geht es um weitere Themen, mit denen sich Aldo Legnaro in den folgenden Jahren wissenschaftlich beschäftigt hat. Er bleibt gewissermaßen dem Thema Kontrolle oder Kontrollverlust treu, erzählt von drei Büchern zum Thema Kontrollgesellschaft am Beispiel von Disneyland in Paris, dem Kapitalismus für alle und dem Thema Arbeit. Auch seine Beschäftigung mit der Entwicklung der Polizeistrategie von 1775 bis 2020 erhält eine Menge aufschlussreicher Aspekte für den Maßregelvollzug, der Kontrollfunktion der Psychiatrie insgesamt. Und er spricht über die besondere Gefährdung der Menschen mit psychischen Auffälligkeiten in polizeiliche Eingriffe zu geraten. Und am Ende des zweiten Teils unseres Gespräches spricht Aldo Legnaro über seine lange zurückliegenden italienischen Wurzeln. Warum er als Unterschichtskind seine Eigentümlichkeiten mit einer universitären Ausbildung hatte. Und wir reden selbstverständlich auch über Musik.
Die Polizei in diesem Lande, in dieser Gegenwart, schießt relativ selten. Aber wenn sie schießt, dann sind es oft psychisch Kranke, die sterben.
Ja.
Die gelten nämlich aus Polizeisicht als völlig unberechenbar. Und weil das so ist, zückt man auch eher die Pistole, fühlt sich eher gefährdet, ne, und schießt dann auch. Psychiatrie ist dafür da, bestimmte Sorten von Abweichung zu kontrollieren und wenn möglich zu therapieren. Ne? Jedenfalls so aus dem Verkehr zu ziehen, dass sie die öffentliche Ordnung nicht stören.
Ja, ja.
Die Psychiatrie ist insoweit ein Sonderfall, weil sie eben Kontrolle garantieren soll für Leute, die offenbar die Kontrolle über sich selber nicht mehr gehabt haben. Ne?
Ja, ja, ja.
Während also für die Normalgesellschaft, wenn ich das so sagen kann, gilt eher, dass man sich selbst zu kontrollieren hat. Ne?
Mhm.
Erst wenn das nicht mehr klappt, dann kommt die Psychiatrie in den Zug. Ja, ja, also je ne regrette rien, sage ich immer. Mhm. Ne? Ich bedauere nichts. Ich bedauere weder als Soziologe gearbeitet zu haben, noch vor allen Dingen als Freelancer gearbeitet zu haben. Ne?
Ja. So, dass ich wirklich denke, dass es ein guter Übergang wäre, dir Gelegenheit zu geben, durchaus auch über ein paar andere Themen zu reden, die du ja jetzt so in den letzten Jahrzehnten auch bearbeitet, allein an der Hand, an der Menge von Artikeln und Beiträgen gesehen, dass das sehr breite Themen waren. Aber wenn ich es könnte, würde ich schon so ein paar Punkte sehen, die sich da fortsetzen. Also so, was die Betrachtung von bestimmten Konflikten angeht. Aber du bist ja Experte.
Ja, vielleicht kann man das so sagen. Ne? Und ich meine, ich bin Sozialwissenschaftler und da geht es immer darum, zu fragen, wie sehen Gesellschaften aus? Was hält sie zusammen? Welche Werte werden in ihnen gelebt und welche randseitigen Phänomene produzieren sie? Ne? Also die Drogengeschichte, das ist eben eher das randseitige Phänomen. Aber ich meine, zentral so in den letzten 20 Jahren finde ich meine Trilogie, also drei Bücher zur Kontrollgesellschaft. Das ist nun ein Begriff, den ich übernommen habe von Gilles Deleuze, einem französischen Philosophen und Sozialwissenschaftler. Und der meinte damit eigentlich, also er hat es mal entwickelt an der elektronischen Fußfessel, mit denen Präsident Sarkozy heute rumläuft und Marine Le Pen demnächst auch. Ne?
Ja.
Gut, das ist ja lieber eine Fußfessel als im Gefängnis sitzen. Aber genau das ist Kontrollgesellschaft. Ne? Diese kontrollierte Freiheit, die darauf setzt, dass man einerseits noch gewisse Möglichkeiten der Artikulation und der Fortbewegung und der Mobilität hat, aber andererseits eben sehr genau kontrolliert, wohin, wie. Ne? Und letztlich, wir tragen zwar alle keine Fußfesseln, aber letztlich sind wir alle, leben wir alle in einem System, in dem Freiheit eine durchaus kontrollierte Freiheit ist und darauf setzt, dass wir von uns aus selber wissen, was wir tun, was wir wo tun dürfen und was wir wo nicht tun dürfen. Und ja, das ist Kontrollgesellschaft sehr abstrakt in der Essenz formuliert und darüber habe ich zusammen mit meinen Leuten in den Projekten drei Bücher gemacht. Das erste handelte von Unterhaltung. Da sind wir nach Disneyland gefahren, also bei Paris, haben Bahnhöfe beguckt. Damals war es der in Leipzig, der zu einer Shopping Mall umgebaut wurde, ist er immer noch. Und Shopping Mall selber, also das Zentrum da bei Oberhausen. Ne?
Ja.
Das sind nun drei, wie soll man sagen, Institutionen ist nicht das richtige Wort, drei Örtlichkeiten. Ich habe es auch Reiseführer durch die Städten der späten Moderne genannt. Drei Örtlichkeiten, in denen sich das alles vermischt. Die Freiwilligkeit, das Shoppen, das Sehen und Gesehen werden und eine Form von Freizeitgestaltung. Und zugleich, und das haben sie in Disneyland, das ist ja da perfektioniert, also es ist, ich habe Disneyland immer sehr bewundert, muss ich sagen, weil die auf eine wunderbare Weise es zustande bringen, alle Leute im Glauben zu lassen, dass sie von sich aus und völlig freiwillig und nach eigenem Belieben und eigenen Wünschen da rumlaufen. Und zugleich wird man gesteuert, ne, durch eine Fülle von sensorischen Reizen, und also sowohl musikalisch wie optisch. Und gelegentlich dann gibt es ja auch so eine Lanes, wo man etwas gelenkt wird. Aber es ist insgesamt ein Setting, ein Arrangement, in dem man permanent unterhalten wird, überhaupt zu keinem eigenen Gedanken kommt und trotzdem das Gefühl hat, das war toll.
Ne? Ja, ja.
Also es hat mich extrem beeindruckt, muss ich sagen. Weil ich bin also als großer Skeptiker von Disneyland gefahren. Und da waren wir also zweimal jeweils eine Woche. Und
ihr habt da auch gewohnt dann, oder?
Ja, die gibt es ja jede Menge Hotels. Ne? Die sind ja darauf eingerichtet, dass man da im Hotel bucht. Mhm. Und also das ist so ein Package, ne? Hotel plus Eintritt. Oh, ja. Und ja, es hat mich außerordentlich beeindruckt, wie geschickt das da alles geschieht und wie unmerklich da alles geschieht und wie ästhetisch alles geschieht und dass man immer noch das Gefühl hat, da eine schöne Zeit zuzubringen. Ne? Also, ja, das erschienen, als es noch keine E-Books gab, aber ich kann dir gerne mal das eine Kapitel schicken, in dem ich auf, weiß ich, 50 Seiten beschrieben habe, was man da alles erlebt. Ne?
Ach, ja.
Und wie es bei mir ankam natürlich auch.
Ja, ja.
Ja, das war das erste Buch.
Gerne, ich kann an der Stelle auch sagen, ich werde auch die ganzen Publikationen, die jetzt hier im Gespräch sind, auch in den Shownotes, kann man da immer so einsetzen.
Ja,
ne?
Ja, ja.
So.
Ja. Das war das erste Buch, Kontrollgesellschaft, und dann gab es 2000 oder so diesen ganzen Börsenkram mit der neuen New Economy, ne? Als alle Leute unbedingt Aktien kaufen wollten. Also ich kann mich erinnern, es war in Hamburg in der Sparkasse, da stand ich mit ein paar Leuten rum, weil wir da ja ein Institut hatten und unser Konto bei denen, da kam ein altes Mütterchen rein und sagt zu dem Bankmenschen, Aktien. Also außer dem Wort Aktien wusste sie nichts. Ne? Aber damals haben sich ja alle Leute eingebildet, sie könnten ganz schnell und mühelos damit reich werden.
Ja,
ne?
Ja.
Deswegen dachte ich, dem müsste man mal ein Buch widmen. Und das habe ich dann getan, das den Titel hat Kapitalismus für alle. Neben der Riester-Rente, die damals ja auch eingeführt wurde, als aktienbasierte Form oder versicherungsmäßig basierte Form von, eine privatrechtlich versicherungsrechtlich,
ja, ja, ja.
Form von Rentenanspruch. Also da haben wir halt Leute interviewt, die an der Börse rumspekulierten, so als Hobby-Trader quasi. Und versucht rauszukriegen, welche Bedeutung das so für die hatte. Ne? Und es ist so eine Mischung aus Glücksspiel einerseits und Rausch andererseits. Es oszilliert zwischen diesen beiden Polen und alle sind stolz, wenn sie was gewinnen. Und sie sind noch stolzer, wenn sie zwar verloren haben, aber weniger verloren haben als andere. Also das fand ich ganz spannend. Ich selbst habe ja nie Aktien gehabt, also ich habe das wirklich relativ neutral und mit Verwunderung, muss ich sagen, beobachtet. Ja, und das dritte Buch dann, dachte ich mir, also nach Unterhaltung und Geld, ne, das waren diese beiden Bücher, müsste man auch noch was über Arbeit machen.
Mhm.
Und das, da haben wir dann Interviews gemacht mit in diversen Unternehmen größerer Art oder bei der Deutschen Bahn und bei Beiersdorf in Hamburg und, ach, ich weiß, also ehrlich gesagt, das ist 20 Jahre her, ne? Und ich habe das Buch seitdem nicht mehr angefasst, obwohl es, glaube ich, ganz kluge Sachen enthält. Aber da ging es dann halt darum, wie die Leute auch mit dem Konzept von Weiterbildung und lebenslangem Lernen bei der Stange gehalten werden, weil man hält ihnen immer eine Moorrübe vor die Nase, dass sie Karriere machen können und die zieht man dann weiter weg. Also, das ist jetzt sehr unwissenschaftlich gesagt, aber von der Tendenz her ist es nicht mal falsch. Das war die Trilogie zur Kontrollgesellschaft.
Aber ja, das heißt, was zu beschreiben, das ist einfach diese Phänomene und wahrscheinlich noch mehr Phänomene, nenne ich das jetzt mal, oder gibt, worin sich so eine Kontrollgesellschaft dann äußert oder ausdrückt.
Ja. So. Und ich dachte mir, also Unterhaltung, Geld und Arbeit sind die wesentlichen Faktoren. Ne? Ja, ja. Also es gibt sicher auch noch andere, aber das war so das, was mir damals durch den Kopf ging und was ich auch projektmäßig bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchsetzen ließ.
Ja, ja.
Das ist ja nicht ganz unwesentlich. Naja, aber es hat, wie gesagt, 3 Bücher erbracht, auf die ich nach wie vor irgendwie stolz bin.
Ja.
Ich habe ja mit 62 aufgehört, Projekte zu machen, als mir die DFG ein Biometrieprojekt abgelehnt hat. Und dann habe ich gedacht, die können mich mal. Und haben mal ausgerechnet, wie geht das denn mit den Rentenansprüchen und dachte, völlig okay. Und seitdem bin ich freier denn frei. Ne? Also vorher war ich schon frei, aber doch gebunden, weil ich mein Gehalt mehr besorgen musste.
Klar, klar.
Inzwischen muss ich mir nicht mehr kein Gehalt mehr besorgen, was finde ich also Freiheit sondergleichen ist. Also jeden Monat kommt pünktlichst eine ausreichende Summe, egal ob ich was tue oder nicht. Ne?
Ja.
Und arbeiten tue ich halt zu meinem Vergnügen. Und da ich ja nur mit Kriminologie immer so ein bisschen am Rande zu tun hatte und viele Projekte mit Fritz Sack, der ein hochberühmter deutscher Kriminologe ist, gemacht habe, bin ich dann, seitdem ich nicht mehr so intensiv arbeite, sondern nur zum Vergnügen und keine Projekte mehr mache, aber in diese Szene mehr reingeraten als vorher. Also das letzte Buch, auf das ich stolz bin, das habe ich mit der, also es ist eine Übersetzung aus dem Französischen. Die beiden Franzosen, Jobard und Filleul, hatten ein Buch geschrieben, das in Frankreich ziemlich gut und hat sich gut verkauft und hat auch einiges Aufsehen erregt über die Entwicklung der Polizei und der Polizeistrategien bei Demonstrationen in den letzten 200 Jahren mit Konzentration auf die Gegenwart vor ein paar Jahren. Ne? Und ja, und das haben wir übersetzen lassen und teilweise selbst übersetzt, insofern nur herausgegeben. Aber, und deswegen bin ich stolz drauf, wir haben einen 80-seitigen Essay geschrieben, der spiegelbildlich die deutschen Verhältnisse beleuchtet.
Das ist doch spannend, ja.
Und ja, auf den bin ich stolz, weil das also einen solchen Kompaktüberblick von 1750 bis 2020 gibt es einfach nicht.
Ja,
ne? Ja. Ja, wie sich Polizei überhaupt entwickelt. Ne? Also die gibt es ja nicht von Anfang an. Also sie ist letztlich eine Ausgründung des Heeres, sag ich immer, weil die Preußen dann irgendwann mal das Gefühl hatten, wenn unser Heer die Arbeiterdemonstrationen immer niederschlagen muss, dann schadet das dem Ruf des Heeres.
Ja, ich verstehe.
Polizei, die so als Zivilinstitution agieren kann. Bloß, also man merkt der Polizei bis heute eigentlich an, dass sie eine Ausgründung des Heeres ist. Ne? Also mit der ganzen straffen Befehlsstruktur zum Beispiel. Und es hat also lange Zeit gebraucht, über das Kaiserreich und die Weimarer Republik hinweg, ehe wirklich zivile Strategien Einzug gehalten haben ins Polizieren von Demonstrationen. Also die Nazizeit ist natürlich ein völliger Ausreißer in eine andere Richtung. Da hat die Polizei ja brav mitgemordet, zumindest in besetzten Territorien. Ne? Selbst in der frühen Bundesrepublik haben die immer noch Taktiken befolgt beim Polizieren von Demonstrationen, die letztlich aus der Weimarer Republik stammten. Und was man in der Weimarer Republik gemacht hat, stammte letztlich noch aus dem Kaiserreich.
Mhm. Ne?
Wobei man natürlich, also gerade in der Endphase der Weimarer Republik gab es ja schon Straßenschlachten links und rechts, ne? Also von der Linken und von der Rechten. Und die Polizei stand mittendrin, hatte zwar durchaus ihre rechten Sympathien, musste sich aber neutral gerieren. Erst letztlich seit den späten 60ern gibt es wirkliche Bestrebungen auch innerhalb der Polizei, sich zivile Taktiken auszudenken, eine zivile Ausrüstung zu beschaffen. Also man muss sich auch nur die Uniform angucken, ne? Also von der Pickelhaube, die die preußischen Polizisten noch hatten. Mhm. Und die hatten auch einen Säbel. Ne?
Ja. Ja.
Also es war eine Errungenschaft der Weimarer Republik, den Säbel durch den Schlagstock zu ersetzen. Ne? Während die Nazis dann haben sofort wieder den Säbel eingeführt, weil der Schlagstock demokratisch war. Ne?
Ah ja.
Ja. Und mein Gott, die Bundesrepublik hat dann wieder mit Schlagstöcken gearbeitet, manchmal auch durchaus heftig. Ja, aber wie gesagt, Ende der 60er, also es fing eigentlich Mitte der 60er in München an mit den sogenannten Schwabinger Krawallen, wo also ganz harmlos Leute, wenn man Fotos sieht, das sieht aus wie ein Straßenfest. Ne? Mhm. Aber das galt als Störung der öffentlichen Ordnung und die Polizei hat heftig zugegriffen, sogar beritten. Und danach hatte man dann, wie gesagt, innerhalb der Polizei das Gefühl, so können wir nicht mehr weiterarbeiten. Ne? Und dann kommt 67 mit Benno Unesorg, der tot in Berlin liegt. Und den ganzen großen Demonstrationen der späten 60er. Und da hat man sich gedacht, da hat man die ersten Polizeipsychologen eingestellt. München hat damit angefangen. Und das hat dann auch eine Veränderung der Betrachtungsweise ermöglicht. Also vorher, eben alter Stil, hat man immer so diese Massenpsychologie von Gustave Le Bon im Kopf gehabt. Es gibt die Masse, die kann man eigentlich nur disziplinieren, wenn man repressiv zuschlägt.
Ja, ja.
Und inzwischen gibt es doch etwas modernere psychologische Ansätze, die wissen, dass es zwischen einer Demonstration und den Polizisten, die sie polizieren sollen, Interaktionen gibt. Ne?
Ja,
die beeinflussen sich gegenseitig. Und je brachialer und je aggressiver auch kostümiert die Polizei auftritt, desto eher läuft sie Gefahr, genau das zu provozieren. Weil es eben sich gegenseitig beeinflusst. Und also von daher macht man das heute entschieden anders als vor 50 Jahren. Ausreißer gibt es allerdings immer noch, ne? So ist das nicht. Und letztlich ist Polizei halt die staatliche Institution mit Gewaltmonopol. Ne? Sie verkörpert das staatliche Gewaltmonopol und sie kann zur Not auch schießen, ne? Legalerweise. Obwohl danach natürlich nachgeprüft wird, ob das nun rechtmäßig war und angemessen. Aber nevertheless, sie kann es. Ja, also das hat mich so in den letzten Jahren beschäftigt.
Würdest du denn sagen, die Psychiatrie klagt ja immer oder jammert, sag ich lieber, darüber, dass sie ja auch so eine gewisse Ordnungsfunktion hat, die und kommt da eben in den Konflikt zwischen Helfen und Kontrollieren, sag ich jetzt mal. Ist das was eigentlich berechtigt ist, beabsichtigt, wahrscheinlich, wenn man jetzt die Gesetzeslage sieht, ja. Mhm. Und bei bestimmt, ist ja nur bei einer bestimmten Gruppe im Grunde genommen, oder ist das wirklich so was Besonderes in der Psychiatrie, diese Doppelfunktion? Oder, ja.
Ja, ich denke schon, dass also gerade die Psychiatrie diese Doppelfunktion hat, ne? Also das kann man, Polizei hat schon auch Doppelfunktionen, sie soll die Grundrechte garantieren einerseits und andererseits die öffentliche Ordnung aufrechterhalten und das kann ja durchaus in Widerspruch stehen. Aber das liegt strukturell auf einer anderen Ebene als die Doppelfunktion der Psychiatrie, ne, denke ich.
Was das Thema Gewalt angeht, auch hat zum Beispiel.
Ja, 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 na gut, also in der Psychiatrie wurde ja auch Gewalt angewendet.
Ja, eben,
ne? Und das ist ja teilweise dann auch legal, ne? Also ob das nun therapeutisch sinnvoll ist, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Ja, aber gut, das staatliche Gewaltmonopol auf der Straße, das wird durch die Polizei repräsentiert. Ne? Psychiatrie ist dafür da, bestimmte Sorten von Abweichung zu kontrollieren und wenn möglich zu therapieren. Ne? Jedenfalls so aus dem Verkehr zu ziehen, dass sie die öffentliche Ordnung nicht stören.
Ja, ja.
Und Polizei ist auch dafür da, die öffentliche Ordnung zu garantieren, aber die tut das in einem anderen Kontext als die Psychiatrie. Ne? Die Polizei tut es auf der Straße und die Psychiatrie tut es hinter ihren Mauern. Ja, also ja. Das ist schon ein ganz anderes Setting.
Verstehe, ja. Ja, im Maßregelverzug, da gibt es ja jetzt so eine große Reformbestrebung hier in der Bundesrepublik zumindest. Und da geht es ja auch ganz schwer darum, sozusagen, wir befreien jetzt mal den Maßregelverzug von dieser Kontrollierenden und stecken alle die eine Gruppe, ich sage das jetzt sehr pointiert, ins Gefängnis. Und da sollen die da gucken, wie sie da die Therapie in Anführungszeichen nehmen. Und wir machen das nicht mehr in diesem Pseudo Gesundheitsrahmen oder Krankenhaus. So, ja. Da gibt es natürlich riesen Debatten drüber, ob das denn so sinnvoll sei. Im Gefängnis wird es dann noch schlimmer, weil da überhaupt keine medizinischen oder psychotherapeutischen Angebote sind. Das ist so kurz gefasst. Aber da geht es auch wieder, das ist eigentlich nur mein Votum, da geht es auch um dieses Thema, diese Gewalt da abzukoppeln oder sich davon zu befreien. Ich kann das verstehen als jemand, der viele dieser Situationen kennt. Aber ich habe meine Zweifel, ob das gelingt in so einer Konstellation.
Ja. Aber es ist typisch, dass man sich davon befreien will, ne? Weil Gewalt ist schon ein Tabu. Und also das gilt durchgehend in dieser Gesellschaft, in Gesellschaften dieses Typs, unseres Typs. Dass Gewalt, also privat veranstaltete Gewalt, sehr heftig sanktioniert wird und immer als illegitim gilt. Erst wenn sie staatlich sanktioniert wird, und dafür ist die Polizei dann einerseits da und mit gewissen Einschränkungen der Psychiatrie andererseits, erst dann gilt sie als legitim. Ja, und meine gut, manchmal geht es auch nicht ganz ohne Gewalt. Die Assoziation muss ich noch machen, das ist ja nicht ganz untypisch. Also die Polizei in diesem Lande, in dieser Gegenwart, schießt relativ selten. Aber wenn sie schießt, dann sind es oft psychisch Kranke, die sterben.
Ja.
Die gelten nämlich aus Polizeisicht als völlig unberechenbar. Und weil das so ist, zückt man auch eher die Pistole, fühlt sich eher gefährdet, ne, und schießt dann auch. Ne?
Ja.
Also das, da treffen sich die beiden Sachen quasi.
Naja, und das ist genau so, weil die Debatte läuft ja auch jetzt im Moment, gerade was Gewalttaten und psychische Erkrankungen angeht, mal wieder so ein Register am liebsten einzuführen. Fürchterlich, aber nur in dem Zusammenhang wird ja zum Glück auch immer wieder klar gemacht, die Menschen mit psychischen Erkrankungen sind eher gefährdet, also Gewalt gegenüber eher gefährdet, als dass sie selber die Aggressoren sind. Ja. Trotzdem kann das natürlich sein. Ich habe selbst eine Menge von Einsätzen gehabt, die wir gemeinsam mit der Polizei gemacht haben. Das war eigentlich sozusagen die gute Situation. Wir konnten da frei aufspielen und mussten nicht auf dieses Kontrollierende so sehr achten oder konnten das aus anderer Sicht, aus medizinischer oder so. Und die Polizei gab uns natürlich die große Sicherheit da auch. Ja. Und das waren eigentlich, ich war am Anfang unheimlich skeptisch, aber ich finde das eigentlich gut, das zusammen zu machen.
Ja,
ne? Also die Polizisten müssen nicht Sozialarbeiter spielen da und die Sozialarbeiter nicht Polizisten und so, das geht.
Ja,
ne?
Ja.
Aber das sind immer so Zufälle, weswegen so Kooperationen dann zustande kommen und dann auch wieder verlaufen.
Wenn man das nicht institutionell verankert.
Ja.
Ne? Also die letzten Fälle, wo auch junge migrantische Jugendliche erschossen worden sind von der Polizei, ne? Das war wirklich ein völliges interaktives Missverhältnis. Ne? Also die fühlten sich bedroht und der Junge hatte wohl ein Messer irgendwie, weiß ich. Also
es
ist schwierig. Es ist schwierig und wird sich auch nie ganz vermeiden lassen, weil als Polizist ist man in einer Stresssituation auf jeden Fall, muss in Sekunden schneller entscheiden, was mache ich.
Klar.
Ne? Und also von daher habe ich auch ein gewisses Verständnis. Aber wenn man sie sorgsam ausbildet und ihnen vielleicht so ein paar mentale Techniken an die Hand gibt, um Situationen besser einschätzen und kontrollieren zu können, dann würde das vielleicht gelegentlich helfen.
Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber du bist ja Jahrgang 1947.
Genau.
Durchaus ein Zeitpunkt, auch breit gefächerter zurückzugucken als nur die berufliche Situation. Aber würdest du denn sagen, dass genau das, was auch du machst, also gut gewesen ist, dass du diese Art von wissenschaftlicher Arbeit und auch diese Themen mehr oder weniger jetzt plus minus genommen hast, gemacht hast?
Ja, 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 also je ne regrette rien, sage ich immer. Mm. Ne? Ich bedauere nichts, ich bedauere weder als Soziologe gearbeitet zu haben, noch vor allen Dingen als Freelancer gearbeitet zu haben. Ne?
Ja.
Also ich finde es ganz putzig, meine Lieblingskollegin, die 30 Jahre jünger ist, die ist Professorin seit ein paar Jahren. Ich habe immer den Eindruck, sie lebt mir eine Karriere vor, die ich auch hätte machen können, ja, vielleicht. Ja. Können, intellektuell sicherlich schon. Also sie sagte kürzlich mal, das fand ich sehr schön, also in ihrem Projekt, die Leute sind dann auch wieder 20 Jahre jünger als sie. Ne?
Aha. Ja.
Und sie sagte, die verjüngen mich, so wie ich dich verjünge.
Ja.
Da ist was dran.
Ja.
Ne? Also
ja, ja.
Irgendwie, die Leute lesen andere Sachen, die haben andere Sachen im Kopf als ich. Und ja, und sie beschäftigen mich auch. Ne? Oh. Also indem ich permanent gefragt werde, kannst du mal den Aufsatz lesen und sagen, was du davon hältst.
Ne? Ja, ja, also, ja, ja,
ja,
ja.
Ja gut, mache ich das halt. Ne? Aber sozial, also ich bin ja ein Unterschichtkind. Ne?
Hm.
Und man merkt das dann manchmal doch in den eigenen Aspirationen. Ne? Also sie begrenzen einen. Selbst auf die Idee zu promovieren bin nicht ich selber gekommen, sondern in der Diplomprüfung sagte René König zu mir, junger Mann, wenn Sie promovieren wollen, kommen Sie mal vorbei. Ja, und dann dachte ich, ja, warum nicht? Ne?
Ja, ja.
Aber ich war halt der Erste überhaupt der Familie, der jemals eine Uni von innen gesehen hat. Dann hat man solche Aspirationen nicht von sich aus.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Also man kann sie sich natürlich anlernen, aber das habe ich offenbar gar nicht gemacht, sondern habe mich, finde schon, ein gut Stück auch treiben lassen immer und geguckt, was geht und was nicht geht, unter der Prämisse, dass ich einen gewissen Freiraum behalten habe. Ne? Also so die Vorstellung eines 9-to-5-Jobs fand ich immer grauenerregend.
Ja, ja,
und Projekte habe ich auch, nicht nur, aber auch deswegen gemacht, weil ich mich zeitlich einteilen konnte, weil ich über die Inhalte eine gewisse Selbstbestimmung hatte. Von daher bin ich ja fast immer ein Heimarbeiter gewesen.
Mhm.
Und auch das finde ich toll, ne, weil ich irgendwie Büros ziemlich abschreckend finde. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Setting ist, in dem man wirklich toll auf Ideen kommen könnte.
Ja, ja, ja.
Ja, von daher, nö, also ich bedauere nichts und finde das völlig okay. Gut, tempi passati, ne?
Also, ja.
War schon okay so. Und ob ich glücklich geworden wäre als Prof, weiß ich auch nicht, weil, wie gesagt, also Lehre ist schon mal ganz nett. Habe ich in meinen 30ern per Lehraufträgen öfter auch gemacht, wie ein junger Kollege mir mal auf den Kopf zusagte, dass ich Künstler bin. In einem bestimmten Sinne. Ne? Also ich male nicht, ich schreibe auch keine Sinfonien. Aber das Künstlertum ist eine gewisse Art der selbstorganisierten Arbeit, die unter heutigen Verhältnissen durchaus beliebt ist. Ne? Also von Projekten reden sie in den Firmen ja inzwischen auch.
Mhm.
Und ich habe immer nur Projekte gemacht. Und diese Art von Selbstorganisation, die sich ein Ziel setzt, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Ich habe immer so gelebt, von daher war ich schon dieser Selbstunternehmer, der erst in den letzten 10, 15 Jahren eine prominente Figur geworden ist. Und das war ich avant la lettre gewissermaßen, also bevor es den Begriff überhaupt gab. Und also viele Leute auch haben das immer mit Staunen gesehen, wie ich Freelancer-mäßig durch das Leben gelaufen bin. Ne?
Durch die Cafés oder auch.
Gar nicht so nicht viel. Mal, nee. Ja, früher mehr als heute, aber also so öffentlich zu arbeiten, das war nie so mein Punkt. Ne? Ja, aber es ist schon, es war selbstorganisiert und von daher auch selbstbestimmt und darum ging es mir im Wesentlichen. Ne?
Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber du bist ja auch italienischer. Abstammung, kann man das so sagen?
Ja, meine Großeltern väterlicherseits sind vor dem Ersten Weltkrieg eingewandert.
Okay.
Ist also schon länger her.
Ja, 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 ja.
Also mein Vater war natürlich wirklich, da war beides. Der ist zwar schon auch 1915 in Köln geboren und natürlich zur deutschen Schule gegangen, ne, hat auf der Straße Kölsch gesprochen und mit seinen Eltern den italienischen Dialekt vom Lago Maggiore. Und hat dann aber meine Mutter, die Deutsche ist, geheiratet und ich bin dann mit der Muttersprache groß geworden.
Okay, ne? Verstehe.
Von daher...
Sprichst du auch kein Italienisch, oder?
Nee, leider nicht. Ne? Also ich meine, wenn ich zweisprachig groß geworden wäre...
Ja, ja.
Aber mein Vater hat immer gesagt, er konnte halt nur den Dialekt. Ne? Ja. Und das wäre vielleicht nicht das Richtige gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich vom Dialekt besser aufs Hochitalienisch gekommen als von Null.
Ja, ja, ja.
Aber ja, ja, who knows, ne? Auch alles lange her. Und von daher ist da nicht so viel Italianita übrig geblieben.
Ein Teil dieses Podcasts ist ja Musik.
Ja.
Und ich würde dich gerne... Zum Ende dieses Gesprächs, ich könnte dich hier auch wieder auf sowas festnageln, welche Drogen denn im Musikgeschäft vorwiegend konsumiert werden. Hängt das vielleicht von der jeweiligen Musikrichtung auch ab? Oder?
Weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, da gibt es keine Grenzen. Ne? Also zumindest im Pop-Bereich oder so im Blues, Pop oder Rock'n'Roll oder so, also in dieser ganzen, in diesen ganzen Genres, dann nehmen die Leute schon gerade das, was ihnen Spaß macht.
Ja, ja.
Die meisten jedenfalls. Es sind ja auch viele relativ früh daran gestorben.
Ja,
das ist ja nicht.
Und deine Musik? Gibt es sowas? Hast du Musik?
Ja, ja, ja. Ich bin ja groß geworden mit italienischen Opern.
Ja.
Also Verdi und Puccini und Donizetti.
Ja, ja.
Meine Eltern hatten damals noch diese riesigen Langspielplatten. Ne?
Ja, ja.
Diese mit 78 oder was. Damit bin ich groß geworden. Und dann so in meinen Teens, da gab es dann plötzlich die Beatles und die Stones, die mich fasziniert haben. Die beiden neben, weiß ich, Deep Purple zum Beispiel oder den Doors. Ne?
Ja,
also
ja.
Ich glaube, das waren so meine damaligen Favorites. Und mir fiel das so ein, als ich darüber nachgedacht habe, welche Musik mich beeinflusst hat. Das ist weniger Musik als Action. Die Fugs damals, die haben in den Ende der 60er eine große Demo gemacht vor dem Pentagon und immer getrommelt und gesungen, out, Demons, out. Man sollte das heute vor dem Weißen Haus machen. Also das war mehr eine Performance eigentlich,
ja,
ne,
ja,
als Musik. Aber das hat mich immer sehr beeindruckt als Performance.
Ja.
So mystisches einerseits ist und so sinnlos andererseits, aber trotzdem, es hat einen demonstrativen Charakter. Ne?
Ja.
Ja, und dann irgendwann mal mit den, weiß ich, Ende der 30er, also meiner 30er oder Anfang der 40er, habe ich den Kontakt zu diesen ganzen Genres zwischen Rock'n'Roll und so weiter völlig verloren. Und bin dann tatsächlich auch wieder auf Klassik zurückgeschwenkt. Also meine Hausgötter heute sind Rossini und Schostakowitsch, ein Russe und ein Italiener. Also Rossini vor allen Dingen mit seinen Opern, aber auch mit seiner späten Klaviermusik, seinen Alterssünden. Und Schostakowitsch mit seinen Sinfonien und seinen Quartetten. Das finde ich schon, also mit russischer Literatur kann ich ja absolut nichts anfangen, aber mit russischer Musik schon. Ja, und dann, also Klavier ist ja, obwohl ich bin, also muss sagen, Musik ist immer nur passiv. Ich habe nie ein Instrument spielen gelernt. Aber Klavier ist so schon mein Lieblingsinstrument und da gibt es auch so ein paar Götter. Erik Satie zum Beispiel aus den Anfang der 10er, 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, da war in Paris eine Figur. Und heute ist er auch noch eine Figur, wenngleich eine eher randseitige. Noch randseitiger ist Charles Valentin Alcan, der im 19. Jahrhundert in Paris neben Chopin stand, noch im Ansehen und den heute kaum noch jemand kennt, der aber ganz viel Klaviermusik hinreißender Art geschrieben hat.
Ja, ja, ja.
Ja, so, ne, das ist ungefähr. Also, und dann, ich höre ja viel WDR3, also die Kultursendung.
Ja, ja.
Die machen ja abends, machen sie immer klassische Konzerte. Aber abends lese ich in der Regel und höre nicht mehr Radio. So tagsüber in diesen Kultursendungen haben sie immer so einen Mix inzwischen. Singer-Songwriter und
ja,
solche
ja,
Sachen. Ne?
Ja.
Das finde ich oft ganz schön, aber es bewegt mich nicht wirklich.
Mm,
ne? Also im Gegensatz zu Rossini und Schostakowitsch zum Beispiel. Ne?
Okay.
Also irgendwie, ja.
Diesen Musikteil, den macht ja der Bernd Nickbur, der wird sich ein Loch im Bauch freuen, wenn er gehört, was du für ein breites Spektrum da hast. Und der wird.
Das liegt am Alter.
Ja, wahrscheinlich. Der, ja, der ist ja auch nicht mehr so der ganz Junge, aber
ja, ja.
Der ist auch ein Freund der Oper. Insofern bin ich mal gespannt, was der da raussucht.
Ja, und wenn er ein Stück von Alcorn spielt, also ich habe seine gesamten CDs hier, ne, kann er sich ruhig dran bedienen.
Ja, schön, schön. Ja, dann wären wir soweit für jetzt.
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, ne?
Also, vielen lieben Dank für dieses Gespräch.
Ja, gerne schön, hat Spaß gemacht.
Ja, schön. Okay, dann mache ich jetzt mal den Knopf, den Ausknopf.
Mach mal den Ausknopf, ja.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Absolute Einsamkeit ist die Wahrheit der Welt, hat die französische Philosophin Simone Weil einmal gesagt. Über sie gab es dieses Jahr im Kölner Acht-Brücken-Festival eine wunderbare Oper mit dem Titel La Passion de Simone Weil, komponiert von der Finnin Kaija Saariaho. Leider war das wohl diesmal das letzte Acht-Brücken-Festival, weil die Stadt Köln die Unterstützung streicht. Und das in einer Stadt, die einmal federführend im Bereich neuer Musik war. Aber das nur am Rande. Vorhin wurde über Disneyland geredet. Im Disneyland Paris war ich vor Jahren auch mal ein paar Tage. Da kann man mächtig einsam sein. Ich fürchte, Einsamkeit und Angst gehören derzeit wohl mit zu den größten Problemen, die unsere Welt hat. Na gut, Musik. Heute keine Opern, keine Italianità, obwohl ich die auch sehr liebe. Ein anderer Satz über Einsamkeit stammt aus einem Song von Kevin Ayers. Didn't feel lonely till I thought of you. Ganz so trostlos wie der Satz von Simone Weil vom Anfang. Kevin Ayers war in der ersten Formation von Soft Machine dabei, von der gerade zum Record Store Day eine LP mit frühen Aufnahmen erschienen ist. Danach veröffentlichte Kevin Ayers eine Reihe Soloalben bis zu seinem Tod im Jahr 2013. Alle keine riesen Verkaufserfolge, aber die meisten absolut anhörenswert. Seine erfolgreichste Veröffentlichung war möglicherweise das Live-Album June 1st, das er mit Brian Eno, John Cale und Nico einspielte. Kevins Musik hat eine entspannte Leichtigkeit, die mich immer an die Siesta in mediterranen Regionen erinnert. Tatsächlich lebte Kevin Ayers auch lange in Deja auf Mallorca, später auf Ibiza und in seinen letzten Lebensjahren in Südfrankreich. Der Disc-Jockey John Peel war ein großer Bewunderer von Kevin Ayers und spielte seine Musik immer wieder in seinen Shows, was ja schon ein Kompliment ist. Nachdem seine Alben, die er Anfang der 80er Jahre veröffentlichte, keine besonders positiven Kritiken bekamen, sagte er einmal, an die Aufnahmen der Alben habe er absolut keine Erinnerung. Warum auch immer. Ende der 80er wurden seine Alben wieder besser und bekamen auch entsprechend gute Kritiken und Kevin Ayers ging auch wieder auf Tour. Danach zog er sich wieder aus der Öffentlichkeit zurück und lebte in Südfrankreich. Auf Anraten eines Freundes, des Bildhauers Timothy Shepard, machte sich Ayers an die Aufnahme neuer Songs. Zusammen mit Fans und Freunden wie Robert Wyatt und Hugh Hopper aus der Soft Machine-Zeit, Phil Manzanera von Roxy Music, der Band Teenage Fan Club, Bridget St. John und anderen entstand Ayers letztes Album, The Unfair Ground. Ich habe bis heute keinen richtigen Zugang dazu gefunden, aber sei es drum, es kommt vielleicht noch. Heute hören wir zum Abschluss und um der Einsamkeit zu entgehen, den Track May I. Auch ein schöner Text. Und ich stelle mir das Ganze in einem Café irgendwo am Mittelmeer vor.
I just came in off the street, looking for somewhere to eat. I find this small cafe. I see a girl, then I say, may I sit and stare at you for a while? I'd like the company of your smile. You don't have to say a thing. You're the song without the sing. There's sunlight in your hair. You look so good just sitting there. May I sit and stare at you for a while? I'd like the company.
Das war's für heute. Let the sunshine in, take care, au revoir, ciao, peace.